Ja, meine.
Die wird noch geschaltet. Ja, oh, ha. Ist das zu laut? Nein?
Ja, weiter weghalten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt das Kapitel nach dem Mauerfall und wir haben einfach hier die Aufgabe, 3 Jahrzehnte quasi im Überblick zu geben. Und es ist klar, dass angesichts der riesengroßen Fülle von Plänen, Planwerken, informellen Planungen in dieser Zeit, ich mich beschränken muss auf die wesentlichen Planungen, die das Miteinander der beiden Bundesländer bestimmt haben. Es geht um die Hauptstadtregion, die ja per Definition, Ministerin Schneider hat es vorher nochmal ausdrücklich betont, die beiden Bundesländer vollumfänglich beinhaltet. Und wir starten jetzt also an diesem Punkt, wo die Mauer fiel. Und ich werde versuchen, bei den Dingen, die ich hier berichte, auch etwas mitzuverfolgen, wie weit diese Planungsprozesse, die hier alle folgen, wie weit die politisch gesteuert waren, wie weit sie durch Rechtsnormen und Administration quasi auch ein Stück weit vorgegeben waren und wie weit sie durch Megatrends und andere Einflüsse fremdbestimmt waren. Und in meinen Forschungen habe ich herausbekommen, sage ich mal, dass man diese Zeit sehr gut in diese 4 Etappen unterscheiden kann. Es gibt die erste Phase vom Mauerfall bis 1994, Neuorientierungen und Weichenstellungen, dann von 1994 bis 2005 das Leitbild der dezentralen Konzentration. Ab 2005 dann stärken die Hauptstadtregion und dann das letzte 2011 Beginn des Wachstums. Und damit starten wir dann jetzt hier schon mit der ersten Phase. Aufbruch nach dem Mauerfall. Nach dem Fall der Mauer lag der Stadtkörper in der brandenburgischen Landschaft, die Mauer um West-Berlin herum war gefallen. Die administrative Gliederung der Zukunft war noch nicht klar. Also lag diese Stadt quasi ohne administrative Grenzen so ein Stück weit in dem schönen Brandenburger Landschaftsraum. Es gab dann tatsächlich einen singulären Planungsprozess, der gleich begann. Es wurde ein provisorischer Regionalausschuss im Rathaus Schöneberg noch 89 gegründet, der versuchte, ja, die Dinge, die man in der Regionalplanung ins Auge fassen musste, eben zu fassen. Und dieser Regionalausschuss hat eine Planungsgruppe Potsdam gebildet, die dann einen Plan entwickeln sollte, Grundlagen und Zielvorstellungen für die Entwicklung der Region Berlin, und die das tatsächlich in kurzer Zeit bis zum 12.06. getan hat und diesen Plan auf die Welt gebracht hat, der in seiner Einfachheit schon etwas Geniales hat. Er erkennt eben die Form dieses Stadtkörpers mit seinen Entwicklungspotenzialen und hat eben die Idee, dass diese sternförmigen Entwicklung nach außen, das symbolisiert der dicke schwarze Rand, dass das die Räume sein soll, wo man Entwicklung betreiben kann, und im Gegensatz dazu die Achsenzwischenräume, wo eben eine solche starke Entwicklung nicht stattfinden soll. Also im Prinzip so ein Schema, wobei diese Pfeile, die bedeuten nicht, dass sich was bewegt nach außen oder nach innen, sondern dass das quasi die Entwicklungspotenziale beinhaltet. So, dann gab es eine der ersten großen Schicksalsentscheidungen, nämlich einen Einigungsvertrag, der am 31. August 1990 gefasst wurde. Ein Gruppenbild, das nicht richtig gegendert ist, wie man sieht, aber eben unmittelbare Wirkung hat, nämlich dort ist auch beschlossen worden, wie sich die neuen Bundesländer formen. Berlin wurde Bundesland und deshalb wurde dem Siedlungsstern quasi eine administrative Landesgrenze beschert, an der sich die Planer bis heute ein Stück weit eben auch die Zähne ausbeißen. Es wurde eine neue Regierung gebildet in Berlin mit Eberhard Diepgen an der Spitze, rot-schwarze Koalition, Bausenator Wolfgang Nadel, Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer und der Senatsbaudirektor Hans Stimmern. Und auf der Brandenburger Seite gab es auch eine Regierungsbildung mit Manfred Stolpe an der Spitze, dann dem langjährigen Verkehrsminister Hartmut Mayer, Matthias Platzek, der damals noch bei den Grünen war, und der ebenfalls sehr langjährige Staatssekretär Gräf. Und dann kam schon die nächste wichtige Entscheidung, Ich weiß gar nicht, wie weit Berlin und Brandenburg das überhaupt mitentscheiden konnten. Jedenfalls ist es so gekommen. Bereits im April 91 entschied die Bundesregierung, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, die eben auch eine gute Anbindung von Berlin nach Westdeutschland erbringen sollten. Und hier auch ganz interessant, das Weiße, das ist der Korridor für den Transrapid, der damals gewollt und geplant wurde. Und dann kommt schon die nächste Schicksalsentscheidung, nämlich die Entscheidung des Bundestags nach Berlin umzuziehen mit erheblichen Folgen, ist völlig klar. Und dann ebenfalls der erste wichtige große städtebauliche Wettbewerb am Potsdamer Platz im Oktober 1991, der deshalb so wichtig ist, weil er auch eine Richtungsentscheidung vorgegeben hat. Der erste Satz aus dem Erläuterungsbericht lautete ja, nicht das amerikanische Modell der Hochhausagglomeration soll Vorbild sein, sondern die dichte, kompakte und gemischte europäische Stadt. Der Begriff europäische Stadt ist dann zu einem ganz wichtigen Begriff in den Folgejahren geworden und war auch immer so ein Leitbild für die Berliner Innenstadt. Und das ist auch deshalb wichtig hier zu zeigen, weil es ja so ist, dass die Metropolregionen dann doch immer sehr stark durch ihr Zentrum geprägt werden und durch das Aussehen des Zentrums. Dann gibt es ein weiteres sehr wichtiges Planungsdokument aus dem Dezember 1991 von Volker Hassemer vorgelegt, das Strukturkonzept, Grundlagen für die Flächennutzungsplanung. Da sieht dieses Bild etwas wirr aus, allerdings sind die Inhalte sehr gut und weitsichtig und wirklich beeindruckend zusammengefasst, bilden eine sehr gute Grundlage für den Flächennutzungsplan, der dann bis 94 erarbeitet wurde. Und darin sind sozusagen die Ergebnisse dieser unzähligen Sitzungen im Stadtforum quasi dann eingegangen, das ja in der Anfangszeit alle 14 Tage anderthalbtägig getagt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Hassemer hat das wirklich gut im Griff gehabt und irgendwie den roten Faden nicht verloren. Und da kann man echt nur den Hut ziehen. Dann kam schon die nächste wichtige Entscheidung, nämlich wieder von der Bundesregierung, die für den Fernverkehr ja zuständig ist, die Entscheidung zum Pilzkonzept, das für Berlin ja eine erhebliche Auswirkung hat und wie wir später nochmal sehen, auch für Brandenburg und eben die Renaissance einer Eisenbahnstadt möglich machte, wie wir im letzten Jahr hier auch auf dem Hermann-Henselmann-Kolloquium referieren konnten. Dann gibt es einen weiteren ganz wichtigen städtebaulichen Wettbewerb zum Spreebogen, 1993 gefasst, wo dann hier auch schon der neue Kreuzungsbahnhof mit verortet ist und dann infolge des Regierungsumzuges auch die Festlegung der Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt, Parlaments- und Regierungsviertel auch von nicht zu unterschätzender Bedeutung, weil ja quasi in diesen rot umrandeten Gebieten dann bis heute quasi mit Bundesmitteln und erfolgreich koordiniert dieser Bereich der Innenstadt geformt wurde. Und letzter großer, wichtiger städtebaulicher Wettbewerb, der für den Alexanderplatz, wo Sie wissen, dass der noch nicht vollständig umgesetzt ist. So, hier gibt es ein Dokument, das belegt, dass in diesen ersten Jahren die gemeinsame Abstimmung zwischen den Bundesländern noch nicht funktioniert hat. Sowas sollte nicht passieren, wenn man eine wirksame gemeinsame Landesplanung hat, nämlich das Planen von Wohnungsbau. Beide Bundesländer hatten zwar eine relativ realistische Erwartung vom Wachstum, nämlich rund 300.000 Menschen in der Region für die nächsten 10 Jahre. Das ist nicht so viel gewesen und hat auch nichts mit, was man immer so gerne hört, mit den hochfliegenden Plänen, dass das ganz viele Millionen sind, die da kommen, sondern die hatten schon eigentlich eine zurückhaltende Annahme, wie stark die Bevölkerung wächst. Allerdings haben beide Bundesländer quasi parallel für diese 300.000 Menschen, die nur einmal in die Region kommen, beide geplant. Was und zwar alles staatlich gefördert, subventioniert, was zur Folge hatte, dass die Senatsverwaltung für Bauen aus Berlin durch eine Umfrage bei den damals noch 276 Umlandgemeinden herausbekommen hat, Mist, ihr baut ja auch ganz viele Wohnungen, genauso viele wie wir, wenn man es zusammennimmt. Und das bedeutete, dass dann nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl der soziale Wohnungsbau oder der geförderte Wohnungsbau in kürzester Zeit auf null hinuntergefahren wurde. Was damals aber schon erkennbar wurde, und das ist ganz interessant, ist, dass es eben diesen gemeinsamen Wohnungsmarkt gibt und dass es so ein Schema gibt, dass viele Leute in Berlin irgendwie ankommen, sich setteln und dann in die etwas ruhigeren Außenbezirke ziehen oder dann eben auch über die Landesgrenze ins Umland. Das ist ein Mechanismus, der auch schon in den 20er Jahren nachgewiesen wurde. Ja, dann kommt die nächste Phase, die dezentrale Konzentration in Brandenburg. Und ich habe hier noch den Untertitel gewählt, Stolpes Traum, sage auch gleich warum, meine das auch ganz positiv. Es gab tatsächlich wohl ein wichtiges Ereignis, eine Ausstellung in Potsdam im Schloss Park von Sanssouci in den römischen Bädern, wo unter anderem diese Bilder zu sehen waren und wo ein Christoph Strohschein mit dem Büro Gregotti eine ganz interessante Ausstellung machte. Das Vorwort zum Katalog von Manfred Stolpe lässt erkennen, dass er wirklich begeistert war. In dieser Ausstellung wurde ein Modell vorgestellt, was nicht verfolgt werden soll, nämlich eine Megametropole, die an den Rändern einfach irgendwie zuwuchert und weiterwuchert. Und dem wurde gegenübergestellt ein anderes Konzept, nämlich eine geordnete Entwicklung auf den Achsen an den Enden und dann eben im Brandenburger Raum ein Ring von Mittelstädten, die es eben zu stärken gilt. Das war in Eberswalde, dann an der polnischen Grenze die Stadt Küstrin, dann Frankfurt-Oder und so weiter, Brandenburg an der Havel, dann geht es einmal rum. Und das sollte eben nicht nur durch den Ausbau der radialen Eisenbahnstrecken gut erreichbar werden, sondern es gab eben die Idee, die auch mit einem Ring zu verbinden, dem dritten Ring nach dem ersten Ring, das ist der S-Bahn-Ring, und dem zweiten Ring, dem Berliner Außenring, sollte das ein dritter Ring werden. Deshalb hießen die auch die Städte des dritten Rings. Und übrigens auch ganz interessant, es gab eine Stadt hier, das sollte eine Neugründung sein, Città Nuova, eine Wissenschaftsstadt, und sowas vermag natürlich zu begeistern. Für diese Mittelstädte gab es dann geradezu barock anmutende Stadterweiterungsideen, und das muss Stolpe zumindest wirklich fasziniert haben. Jedenfalls wurde dann daraus abgeleitet dieses Leitbild der dezentralen Konzentration für Brandenburg, wo man dann hier diese sechs roten Städte, das sind wieder die Städte dieses Rings. Und was interessant ist, dieses Konzept der dezentralen Konzentration umfasst dann eben auch das Berliner Umland mit diesen gelben Städten. Das ist quasi auch nochmal ein dezentraler Ring, die für sich genommen dann auch nochmal mit Grünringen umkapselt wurden und als Prinzip eben auch auf Berlin übertragen wurde, was ja auch in einer gewissen Art und Weise dezentral aufgestellt ist. Und der Gedanke war eben, dass man ansonsten versucht, das Berliner Umland stark freizuhalten durch Freiraumstrukturen, also im Prinzip schon die Geburt der Idee der Regionalparks. Auf der Berliner Seite war die große Herausforderung, einen gemeinsamen Flächennutzungsplan zu erarbeiten, und das ist dann tatsächlich bis 1994 gelungen, und auch da muss man sagen, hat Hassemer wohl wirklich große Qualitäten als Moderator gezeigt, um das herzuleiten. Er hatte dieses saubere Strukturkonzept als Grundlage eben schon formulieren können. Das Stadtforum diente dazu, quasi alle Themen dann auch anzureichern mit Expertise. Die Koalition im Abgeordnetenhaus war so schlau, einen Sonderausschuss zu bilden, der nur für den Flächennutzungsplan zuständig ist, damit nicht die Gefahr besteht, dass der Entwurf dann in verschiedenen Fachausschüssen, Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und so weiter, zerredet wird. Und in diesem Sonderausschuss, der tatsächlich auch Wochenendklausuren dann mit sich brachte, ist das dann tatsächlich alles auf den Punkt eingetütet worden, damit es dann ein Ja gibt. Ne? Bei einem Abgeordnetenhausbeschluss gibt es ja dann immer nur Ja oder Nein für so ein riesengroßes Werk wie einen Flächennutzungsplan. Ist auch erstaunlich fortschrittlich. Er sieht den Vorrang für die Schiene. Die Innenstadt sollte ohne Durchgangsverkehr vor allem sein. Es wurde ein Schwerpunkt im Nordosten gebildet. Das ist da, wo wir heute größere Wohnungsbauprojekte entwickeln wollen, mit der Begründung, dass im Südwesten sowieso viel passieren wird und man da so eine Art Gegengewicht durch Angebotsplanung machte. Und es sollte ein Plan der ausgestreckten Hand sein. hier ist der Plan. Und das mit der ausgestreckten Hand hat zu tun mit dem Verhältnis zu Brandenburg. Das steht in dem Vorwort zum FNP drin. Denn ein FNP musste ja auch mit den Nachbargemeinden abgestimmt werden. Und da hat Berlin, glaube ich, 150 der Umlandgemeinden tatsächlich beteiligt und die Anregungen alle aufgenommen. Und jetzt wird man sagen, na, das ist ja prima, das ist doch wieder dieser Potsdamer Plan mit dem Siedlungsstern. Das stimmt aber nicht ganz, sondern hier gibt es diese schwarzen Kringel. Das sind Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung und man, also von einigen wurde ja dann auch Kartoffelplan genannt. Das war nur mit, also auf der Berliner Seite, nur mit politischem Druck von oben möglich, denn es gab in der Zeit schon eine starke Verhärtung der Planer auf der administrativen Ebene, wo viele eben dem Sternmodell nachhingen und die anderen dann eben versuchten, die dezentrale Konzentration durchzubekommen. Und es musste dann das Eingreifen der Senats- und Staatskanzlei passieren, damit dann hier dieser Konsens erreicht wurde, deshalb auch ausgestreckte Hand. Und diese schwarzen Kringel sind eben nichts anderes als die Übersetzung der dezentralen Konzentration, die hier mit diesen violetten Punkten sind. Wenn man das näher ranzoomt, dann sind diese violetten Mittelzentren dann eben die Orte, wo dann diese schwarzen Kringel in dem Lab e.V. drumherum gezeichnet wurden. Und diese dezentrale Konzentration hatte auch noch den Aspekt, dass die Schneidung der Kreise, der Landkreise in Brandenburg so organisiert wurde, dass die tortenstückmäßig auf Berlin zuliefen. Man sieht es hier auch ganz schön, jeder dieser Landkreise hat quasi auch einen so einen violetten Punkt, der dann an Berlin dicht dran ist. Und so hat sich dann dieses Bild ergeben und die regionalen Planungsregionen, die nochmal mehrere Landkreise jeweils zusammenfassen, sind eben auch tortenstückmäßig um Berlin herumgelegt worden. Sogar der Lausitz-Spreewald hat hier eben noch so einen Arm bis Berlin heranbekommen. Und das sollte eben verhindern, dass sich ein starker, ich sag mal, Planungsraum rund um Berlin herum bildet, wo dann die Post abgeht, sondern man wollte auch hiermit dafür sorgen, dass quasi der Ausgleich zwischen Berlin nah und Berlin fern innerhalb dieser administrativen Gebilde organisiert werden konnte. So, und das ist eben das eines der Ergebnisse, dass dieses Berliner Umland administrativ sehr kompliziert aufgestellt ist. Wir können froh sein, dass es diese Gebietsreform in Brandenburg gab, wo nämlich in diesem Raum zunächst, ich glaube, 270 Gemeinden waren und das ist dann auf 50 reduziert worden. In der Zwischenzeit ist ja auch in Berlin dann die Zahl der Bezirke von 23 auf 12 reduziert worden, sodass es ein bisschen übersichtlicher wurde. Dann gab es wieder eine neue Senatsbildung. CDU und SPD tauschten die Ressorts. Stimmern blieb Staatssekretär. Frau Jakobait wurde Senatsbaudirektorin. Und dann passierte ein wichtiger Akt, nämlich die Vorbereitung einer Länderfusion. Ich hatte nicht die Zeit, das zu recherchieren, was eigentlich die politischen Kräfte waren, die dieses Projekt vorangetrieben haben. Jedenfalls war es so, dass die Spitzen einig waren in dem Ziel, die Länder zu vereinigen. Hier sieht man Stolpe und Diepgen beim Unterschreiben des dazugehörigen Staatsvertrages, der dann ins Abgeordnetenhaus und ins Brandenburger Parlament ging, auch dort die Zustimmung erhielt und dann aber an der Volksabstimmung gescheitert ist. Was aber gelungen ist, ist das Etablieren einer gemeinsamen Landesplanung, die am 1. Januar in diesem schönen Gebäude ihre Arbeit aufnahm, wo sie bis vor wenigen Jahren auch saß. Und dann kam eben am 5. Mai diese Volksabstimmung zur Länderfusion, die eben zum Inhalt hatte, dass es nicht geklappt hat, womit keiner gerechnet hat. Es gibt ein Interview mit Stolpe, wo er sagt, nein, ich habe keinen Plan B, damit hat keiner gerechnet. Trotzdem war das wohl nur 14 Tage später, dass sich dann Bund, Land Berlin und Land Brandenburg in dem Konsensplan für den Single Airport Schönefeld entschieden haben, was natürlich nochmal eine ganz wichtige Setzung für den weiteren Planungsprozess bedeutete. Und dann gibt es ein interessantes Format, das hätte den Rainer Nagel gefreut, der heute Morgen über Planungskultur gesprochen hat. Stolpe beauftragte Christoph Zöpel, ein Forum Zukunft Brandenburg 2025 aus der Taufe zu heben mit Expertenbeirat. Und das wurde auch sehr ernsthaft betrieben mit vielen Sitzungen und dem Gedanken, dass man dort eben etwas unabhängig von der Politik in einem solchen Forum die richtigen Gedanken für die Zukunft entwickeln sollte. Und das Interessante daran ist, dass der Auftrag dafür zwei Tage vor dieser großen Volksabstimmung passierte, vermutlich noch mit der Intention, dass man ein solches Gremium braucht, um dann Brandenburg beim Weg in die Fusion in das gemeinsame Land eben zu beraten, was ist dabei wichtig und zu beachten. Und das hatte sich dann zerschlagen und wurde dann quasi genutzt, um den Plan B zu entwickeln. Was passiert nach der gescheiterten Fusion? Und dieser Abschlussbericht von Christoph Zöpel, den er mir freundlicherweise zugeschickt hat, ist 600 Seiten stark, auch relativ sparsam bebildert. Aber was interessant ist, ist, dass damals ja die Debatte um die Global Cities und die Metropolregion richtig Konjunktur hatte. Und ein wichtiger Gedanke dieses Forums war, wie kann man eigentlich behaupten, dass wir auch eine Global City sind? Und da gab es dann die Formel, dass Berlin eine Global City, eine kleine Global City ist. Und wenn man da einen globalen Städtepark Brandenburg dazu nimmt, dann gibt es eine globale Region mit 6 Millionen Einwohnern. Und damit könnte man dann in die Liga der Global Cities irgendwie auch einsteigen. Es ist aber auch klar, in diesen beiden Büchern ist die dezentrale Konzentration mehrfach besprochen worden, dass die nicht in Frage gestellt wurde, sondern auch danach noch das Leitbild blieb, wie man hier sieht. Und ja, dann gab es das nächste wichtige Ereignis, dass nämlich das Kommunale Nachbarschaftsforum aus der Taufe gehoben wurde 1997 und seitdem also das Zusammenarbeiten auf Augenhöhe geübt wurde und deshalb kann man heute, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass in diesem Forum die Kommunen in Berlin und die Kommunen in Brandenburg und die Berliner Bezirke wirklich gut zusammenarbeiten, sich respektieren und dass es da keine Mauer mehr im Kopf gibt. Dieses KNF beauftragte auch die Erstellung eines Bildes von der gemeinsamen Region, was verarbeitete diverse regionale Konzepte, die in der Zwischenzeit erarbeitet worden sind und wo dann Ludwig Krause, der hier auch unter uns weilt, diesen interessanten Plan zusammengezeichnet hat, der eine Symbiose aus Ist-Zustand und perspektivischen Planungen darstellt und weil es eben auch so ein Unikum an Planbild ist, sollte es hier auch aufgeführt werden. Ja, in Berlin gab es in dieser Legislatur dann einen weiteren Schwerpunkt, das Planwerk Innenstadt. Und ich habe dazu geschrieben, Stimmanstraum. Hier ein Bild aus der ersten Broschüre, ein erster Bericht. Und diese Art der Animation war damals sozusagen das Neueste vom Neuen. Das begann gerade, dass man sowas am Computer generiert, dann auch in solche Bilder einfügen konnte. Und hier ist er, der große Plan. Und der darf deshalb nicht fehlen, weil er natürlich schon eine Strategie für den innersten Kern von Berlin zum Inhalt hat. Aber er war auch, das geht aus dem Vorwort hervor, von Peter Strieder verfasst, ein Beitrag dazu, die Abwanderung in das Berliner Umland zu begrenzen. Da steht drin, dass hier ein Angebot gemacht werden soll für das attraktive Wohnen in der Innenstadt. Daran hat damals noch niemand geglaubt. Heute wissen wir, dass alle in die Innenstadt wollen. Quasi als Angebot nicht in das Berliner Umland abzuwandern. Und das ist schon auch damals, als kein Wachstum, kein Bevölkerungswachstum in Berlin zu verzeichnen war, ein wichtiger Punkt. Denn Berlin verlor Jahr für Jahr 10.000 Menschen ans Berliner Umland. Und unser Finanzsenator, der hatte gerade neulich nochmal ausgerechnet, 10.000 Menschen, die aus Berlin nach Brandenburg abwandern, bedeuten Mindereinnahmen von 160 Millionen Euro Steuermitteln pro Jahr. Also das ist schon ein Punkt, den man nicht einfach beiseite schieben kann. Und insofern hat das eben auch etwas mit dem Verhältnis zum Berliner Umland zu tun. Und im Übrigen war das aber gar nicht im Widerspruch zu dem, was die Brandenburger Landesregierung wollte, denn die wollte ja auch nicht, dass der Speckgürtel sozusagen immer stärker wird, sondern dass über das Konzept der dezentralen Konzentration das Wachstum eben in diesen Mittelstädten im dritten Ring passiert. So, Frau Jakobait, von der ist eigentlich nur der Versuch übrig geblieben, eine internationale Bauausstellung zu platzieren mit Reihenhausbau und Einfamilienhausbau im Nordosten. Das war ihr, Bernd Albers ist glaube ich auch hier, ne? Da sitzt er, genau, schönes Bild. Aber aus der ist dann im Prinzip auch nichts geworden, weil einfach die Nachfrage fehlte. Das sollte vor allem privat finanziert sein durch Nachfrage nach diesen Häusern. Und das hat damals eben nicht geklappt, weil es einfach keine Nachfrage für diese Projekte gab. Aber was auch ein bisschen fatal ist im Nachblick, es war auch die Zeit, wo sich die Finanzkrise schon andeutete in Berlin, wo die großen Entwicklungsgebiete, die ja sehr ehrgeizig angelegt waren, dann eben runtergefahren wurden. Und da hieß es dann von vor allem aus dem Abgeordnetenhaus, seht zu, dass ihr die Dinger loswerdet und verkauft, wie es eben irgendwie geht, diese Grundstücke und dann Deckel zu. Was zur Folge hatte, dass eben so ehrgeizige Projekte wie hier Biesdorf Süd dann mit Reihenhaustypologien sich gefüllt haben, so ähnlich wie am alten Schlachthof oder auch in Adlershof. Und das ist natürlich im Nachhinein auch äußerst bedauerlich, dass man da in Berlin nicht die Kraft hatte, etwas länger durchzuhalten und dann mit einer gewissen Pause dann eben doch richtige, vernünftige Stadt zu bauen. Ja, dann gab es die Bankenkrise, Landowski-Affäre und einen Bruch der schwarz-roten Koalition. Es gab dann kurz die Rot-SPD-Grüne Senat mit Tolerierung der Linken und dann eben Neuwahlen und dann das erste rot-rote Bündnis, wo man sagen muss, ich glaube, es war für die Befindlichkeit der Gesamtstadt außerordentlich wichtig, dass es diese Koalition auch gab und man nicht immer dieses Gefühl hatte, dass der Senat im Prinzip ein Westberliner Senat ist, der eben von Westberliner Parteien dominiert wird. Ich glaube, das war schon einfach auch sehr, sehr wichtig. Und die Finanzkrise, die hat dann ja die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre geprägt. Berühmt sind die Worte, sparen bis es quietscht und arm, aber sexy, wo man versuchte, aus dieser Armut eine Tugend zu machen. Dann gibt es im Jahr 2000 ein wichtiges Planungsdokument, das ich hier ausdrücklich erwähnen möchte, mit der beachtlichen Auflage von 300 Exemplaren, wo nämlich der Versuch gemacht wurde, die letzten 10 Jahre, also vom Mauerfall bis 99, zusammenzufassen. Was ist dort an wichtigen Planungen gelaufen? Das ist kommentiert worden und es gibt vor allem einen Katalog, wo alle Planungen aufgelistet sind. Und das waren dann immerhin 558 Werke. Und das Interessante ist, dass sich immerhin 36 dieser Planwerke auszeichneten dadurch, dass sie einen Bezug zum Berliner Umland hatten. Also es wurde da durchaus auch zusammengeplant und gearbeitet. Dann gab es 2004 nochmal ein neues Landesentwicklungsprogramm, wo nochmals das Konzept der dezentralen Konzentration verankert wurde in Gesetzesform. Aber die Zeit dieses Konzeptes war abgelaufen. Es gab dann einen Demografieschock im Brandenburger Kabinett, wo eben erneut vorgeführt wurde, wie die Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg ablaufen wird. Und hier sieht man die Grafik, wo gibt es Schrumpfung, wo gibt es Wachstum in der Phase von 1990 bis 2012. Und da sieht man eben, dass diese dezentrale Konzentration in Ansätzen vielleicht schon funktioniert. Hier gibt es ja so ein paar Punkte auch in der Peripherie, aber ansonsten diese unglaubliche Dominanz des Speckgürtels und Berlin selber noch hellblau, leicht absinkend gezeichnet, weil das Wachstum da eben noch nicht eingesetzt hatte. So, und vor der Erkenntnis, dass offensichtlich dieses Konzept der dezentralen Konzentration nicht funktioniert, ist dann ein Umschwenk gekommen. Hier sieht man das nochmal grafisch ganz schön. Der Speckgürtel wächst und wächst und wächst, das Berliner Umland, während der weitere Metropolenraum absinkt und insgesamt die Bevölkerung Brandenburg eben leicht runtergeht. Dazu kam, dass einige wichtige Leuchtturmprojekte in der Peripherie scheiterten, so wie der Cargolifter 2002 oder die Chipfabrik in Frankfurt-Oder. Und damit brach dann irgendwie tatsächlich auch die Hoffnung zusammen, dass diese dezentrale Konzentration Früchte trägt. Und damit wurde dann quasi die nächste Phase eingeleitet, stärken, stärken. Platzek war der neue Ministerpräsident und der hat das dann quasi letztendlich eingeleitet, hat hier in einem Super-Illu-Interview gesagt, bisher haben wir diesen Kraftraum, also gemeint ist der Speckgürtel, eher ausgeblendet. Was in Oranienburg, Falkensee, Potsdam, Teltow oder Ludwigsfelde geschafft wurde, nutzt dem ganzen Land. Und es ist dann tatsächlich ein Fünf-Punkte-Papier geschrieben worden, wo ich nicht rausgekriegt habe, wer es eigentlich wirklich geschrieben hat. Es wurde unterschrieben von den beiden zuständigen Ministern Ingeborg Junge-Reyer und Szymanski, wo eben hervorgehoben wird, wenn wir im internationalen Wettbewerb der Metropolenregion bestehen wollen, müssen wir uns völlig anders ausrichten. Wir brauchen eine Innovationslandschaft Stadt und Region. Und da steht eben deutlich drin, das Leitbild der dezentralen Konzentration wird abgelöst. Und das Ziel ist ein neuer Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum. Es ist dann kurze Zeit später sogar ein gemeinsames Leitbild verabschiedet worden von Berlin und Brandenburg, die Hauptstadtregion. Hier ein sinnfälliges Bild dafür. Und im Landesentwicklungsplan LEPBB ist dann eben dieser Siedlungsstern sozusagen in Rheinkultur etabliert worden. Weitere wichtige Punkte, die passierten, war die Fertigstellung des Hauptbahnhofes, ich glaube auch mit 6-jähriger Verspätung, der eben nicht nur für sich genommen ein ganz wichtiger Bahnhof ist, sondern er ist eben auch der Mittelpunkt eines Regionalverkehrsnetzes, das hier schön an der Wand ist. Und man kann also mit Fug und Recht sagen, dass der Berliner Hauptbahnhof auch der Hauptbahnhof von Brandenburg ist. Eine Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Landesplanung ist auf jeden Fall die Sicherung des Flughafenstandortes, der stark angegriffen wurde. Und diese Planwerke haben aber Bestand gehalten bis hin zum Bundesverfassungsgericht, die da letztendlich auch nochmal drauf geschaut haben. Also das war planerisch ein großer Erfolg. Und dazu gehöre ich eben dieses gemeinsame Strukturkonzept der Umlandgemeinden, die versuchen, sich eben gemeinsam für die Zeit mit dem Flughafen zu rüsten. Sie haben jetzt noch ein paar Jahre mehr bekommen, um sich dafür zu rüsten. Dort wird intensiv zusammengearbeitet. Es ist ganz schön zäh, aber ich denke, es ist eines dieser Planungsprojekte, wo man sagen kann, dass hier eben auf hohem Niveau zusammengearbeitet wird, auch mit den Anteilen von Berliner Bezirken. Und es ist zwar mühsam, aber da kommt dann am Ende eben doch konsensual hoffentlich auch was Vernünftiges dabei raus. Ein Teil von Stolpes Traum ist vielleicht doch auch Wirklichkeit geworden, nämlich in der Sanierung der ganzen historischen Stadtkerne in Brandenburg, das auch eine Erfolgsgeschichte der Bundesstädtebauförderung darstellt. Also das kann man, glaube ich, auch mit Fug und Recht sagen, dass das erfolgreich gelungen ist. So, und jetzt sind wir schon quasi in der letzten Phase, Beginn des Wachstums und der Sprung in die zweite Reihe. Berlin wuchs jetzt 8-mal in Folge um rund 45.000 Einwohner, das Umland um 10.000 Einwohner jeweils pro Jahr. Und interessant ist die Frage, wie es weitergeht. Thorsten Tondorf, der die Bevölkerungsprognose gerade mit erarbeitet, sitzt ja auch hier, vielleicht verrät er uns das nachher, wie es weitergeht. Was man nochmal sagen muss, ist, wenn man nach Ostdeutschland insgesamt schaut, dann sieht man, was Berlin für eine singuläre Bedeutung hat. Ne? Man stelle sich mal Ostdeutschland vor, ohne Berlin und dieses Kraftzentrum dort. Das könnte man, glaube ich, gar nicht aushalten. So dunkelblau wäre das dann. Das ist ja auch Bevölkerungsentwicklung. Und ich denke, man kann daraus auch erkennen, dass Berlin schon auch eine Verantwortung in irgendeiner Art und Weise hat, die vielleicht sogar über Brandenburg hinausgeht für Ostdeutschland. Im Senat wurde mit neuer Senatsbildung 2011 dann auch eigentlich recht schnell umgeschaltet. 2011 war das Jahr mit dem ersten starken Wachstum. Es wurde ein Stadtentwicklungsplan Wohnen erarbeitet. Der war vorhin von Rainer Nagel auch schon gezeigt. Und er fragte, ist das ein Plan, der einfach nur abbildet, was da ist? Ganz so ist es nicht, sondern wir haben damals darauf geachtet, dass wir diese Projekte hervorheben, die irgendwie gut am S-Bahn-Netz und U-Bahn-Netz dran liegen und nicht also auch Projekte aus der Taufe gehoben, die vom ÖPNV nicht so gut erreichbar waren. Was ganz interessant ist, ist, dass das Kommunale Nachbarschaftsforum dann wenig später die Initiative ergriffen hat, quasi diesen Plan aus Berlin auf das Berliner Umland zu erweitern und auch dort die Wohnungsbaupotenziale zu kartieren. Daraus ist dann diese Karte entstanden und damals war der Stand ungefähr so, dass in Berlin noch Platz für 200.000 Wohnungen ist, im Berliner Umland für weitere 100.000. Und was mich besonders freut, ist, dass das KNF auch die Überarbeitung dieser Analyse in Arbeit hat, wo jetzt eben nicht nur geschaut wird, wann geht wie viel, sondern es wird eben auch noch geschaut, sind diese Flächen in öffentlicher Hand oder in privater Hand, wie ist es mit der öffentlichen Erschließung, damit man das noch qualitativ auch besser jeweils bewerten kann. Und es ist eben deshalb bemerkenswert, weil das Kommunale Nachbarschaftsforum es schafft, sowas dann eben auch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ja. Dann, wie ich finde, ein kleiner Tiefpunkt in der gemeinsamen Geschichte 2016 wäre das Jubiläum der Hauptstadtregion gewesen, 10 Jahre. Keiner hat es gemerkt, es ist nicht gewürdigt worden. Ich glaube, es stand nicht mal in der Zeitung, weil keiner auf dieses Datum geachtet hat. Das ist schon ein bisschen symptomatisch dafür, dass der gemeinsame Ehrgeiz der Bundesländer nicht so stark ist. Und wenn ich denke, wie da im 6-Punkte-Papier hervorgehoben wurde, wie man sich unbedingt für den Wettbewerb mit der anderen Metropolregion stärken muss, dann muss ich sagen, da kommt einfach nicht viel, wo man versucht, die Kraft zu finden, gemeinsam über eine Metropolregion nachzudenken, die dann im internationalen Wettbewerb wirklich besteht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo das stattfindet. So, jetzt noch ein ganz kurzer Ausblick. Das letzte wirkliche Kapitel wird ja von Herrn Dries gleich noch vorgestellt mit dem neuen Lab HR. Und trotzdem 4 Punkte, der auch überschrieben werden kann mit der Traum von der Spreemetropole. Diese 4 Punkte finden Sie übrigens auch in Form eines Antrages der SPD im Rat der Bürgermeister, der gerade verhandelt wird. Der Rat der Bürgermeister ist ein Verfassungsorgan nach Landesverfassung, wo die Berliner Bezirke mit dem Senat ihre gemeinsamen Belange abstimmen. Und wir haben heute Morgen von Frau Schneider nochmal gehört, unsere Antwort auf die wachsende Metropole ist der Sprung in die zweite Reihe. Das ist wirklich eine sehr gute Überschrift, die ausbaufähig ist. Allerdings vermisst man eben irgendwelche Quellen dazu. Es gibt kein Konzept, wo das nochmal ausführlicher beschrieben ist. Es gibt keine Prozesse, wo das untermauert wird. Und das ist schade, denn ich fände, das wäre es wirklich wert, weil jedenfalls die Überschrift sehr, sehr gut ist. Was noch ein zweiter Tipp wäre, ist, es wird gerade die Berlin-Strategie erneut überarbeitet. Das hat Rainer Nagel heute Morgen auch schon dargestellt. Diese Berlin-Strategie ist nach allen Regeln der Kunst, denke ich, wirklich gut entworfen worden, wird jetzt sinnvollerweise überarbeitet. Und da nochmals der Tipp, weil das in der Vergangenheit eben auch versäumt wurde, dass man Brandenburg an diesem Prozess irgendwie auch stärker beteiligt und dann eben doch auch versucht, eine gemeinsame Vision für die Hauptstadtregion zu aktualisieren und noch mehr zu untersetzen. Also, die Bundesländer müssen sich zu einer besseren Zusammenarbeit verabreden und das eben auch einfach verbindlicher machen. Und der neue LEPHR bildet dafür auf jeden Fall die richtige Grundlage. Wenn man hört, dass die CDU in Brandenburg jetzt im Wahlkampf sagt, das Erste, was sie machen wollen, ist diesen Plan wieder abschaffen, dann kann ich nur sagen, die sind von allen guten Geistern verlassen. Auch schon besprochen wurden die Achsen in 6, das ist heute Morgen in der Anfangsdiskussion schon formuliert worden. Auch das ist ein richtiger Ansatz, um eben stadtregional ausgerichtete Siedlungsentwicklung voranzutreiben. Und der Ausbau des Regionalverkehrs auch ganz wichtig. Maren Kern vom BBU hat den schönen Satz formuliert, mit dem Zug kommt auch der Zuzug in die Peripherie. Das ist sicherlich so und insofern ist das von großer Bedeutung. Und dieses Projekt I2030 ist auch wunderbar. Allerdings würde man sich wünschen, dass die Kommunen und die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern dort eben auch Platz finden in dieser Struktur. Das ist wohl dann doch noch ausbaufähig. Und, das fand ich auch ganz interessant, in der Zeitung stand, Lidl verkauft jetzt Fiat 500. Deshalb habe ich geschrieben, Lidl 500 mit dem Rundum-Sorglos-Paket inklusive Steuern für 164 Euro pro Monat. Das ist vermutlich die billigste Art zurzeit, ein Auto zu haben. Und wenn man das vergleicht mit dem VBB-Monatsticket mit 100 Euro, würde ich sagen, ja, selbst das billigste Lidl-Angebot ist immer noch teurer als eine gute VBB-Umweltkarte. So, also hier Mobilitätskultur kann noch ausgebaut werden. Und das Letzte, damit bin ich dann auch wirklich am Schluss, die Regionalpark-Idee, da wundert man sich, dass die nicht schon viel, viel länger, viel stärker aufgegriffen wird. Und hier nur nochmal der Tipp, dass Bund auch mit Bundeswäldern, das Land Brandenburg und Berlin im Umland erhebliche öffentliche Flächen haben, die Freiraum geprägt sind und die natürlich so eine Idee von 8 Regionalparks wahnsinnig befeuern könnten, weil das einfach starke Player sind. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank.
Vielen Dank, Ephraim Gothe. Danke vielmals. Jetzt hören wir